geht nicht nur darum, die Maschine zu digitalisieren, es geht auch darum, die Prozesse dahinter zu automatisieren und so irgendwo auch sich von der Zettelwirtschaft, sage ich mal so, wegzubewegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Unsere E-Mail-Adresse ist sotechdeutschland@ntv.de für Gastvorschläge, Lob und Kritik. Und wir freuen uns heute, dass Diana Rees uns zugeschaltet ist. Hallo Diana.
Hallo Frauke, hallo Andreas. Freut mich, dass ich hier eingeladen bin. Vielen Dank dafür.
Freut uns auch sehr. Du bist noch recht jung, hast aber schon echt eine spannende Biografie hinter dir, schon viel erlebt. Du bist mit 19, glaube ich, nach Berlin, hast BWL studiert an der Humboldt-Universität, hast internationale Wirtschaft in Peru und Russland studiert, in Peking gearbeitet, hast in Deutschland ein Handelsunternehmen gehabt und unter anderem E-Bikes vertreten. Und dein jetziges Projekt ist, denke ich mal, dein wichtigstes, dass du ZK Systems, das sich mit in dem Internet der Dinge beschäftigt hat, mitgegründet hast. Und du sprichst aber auch 8 Sprachen. Das ist ja schon echt eine Menge. Du warst auch in China, haben wir schon gehört. Würdest du sagen, der Chinese würde sagen, Deutschland ist ein Hightech-Land?
Ob China ein Hightech-Land
ist? Ob der Chinese glauben würde, dass Deutschland ein Hightech-Land ist, kompliziert. Möchtest du mich retten, Andreas?
Nein, also meine Frage war ja eher gewesen, ob du mal einen Satz auf Chinesisch sagen kannst, zum Beispiel den folgenden Satz, Deutschland ist ein Hightech-Land. Und dann die Idee, was würde ein Chinese wohl daraufhin sagen, wenn du ihm das sagen würdest? Würde er dich auslachen oder?
Ja, das ist kompliziert. Also ich denke, das kommt drauf an. Also Deutschland hat ja schon eine sehr lange Geschichte von Made in Germany und vor allem tatsächlich Bereich, wo wir eben unterwegs sind. Maschinenbau ist tatsächlich, kann man Hightech auch nennen. Und ganz viel Innovation hat hier auch stattgefunden und es wird immer noch sehr viel Innovation auch vorangetrieben im Bereich Maschinenbau. Was man aber schon sagen kann, im Bereich Startups, Tech und Software ist wahrscheinlich China schon an vielen Stellen schneller, auch schlanker von der Entwicklung her. Ja gut, auch natürlich weniger reguliert in Hinsicht auf Datenschutz und so weiter. Daher, das wird schon, das ist wahrscheinlich je nach Kontext wiederum. Also wenn ich mit einer Fabrik in China sprechen würde, dann würde es wahrscheinlich schon stimmen, Deutschland Hightech-Land. Wenn ich aber vielleicht eher in Startup-Umgebung darüber sprechen würde, dann denke ich, dieser Claim würde nicht so ganz halten, zumindest Stand jetzt. Aber vielleicht in einigen Jahren schaffen wir es zu verändern. Aber Stand heute denke ich, das wird nicht so ganz durchgehen.
Was hast du so mitgenommen aus China? Also welche Erfahrungen, also wenn du 2 wichtige Erfahrungen dort sagen würdest, die du mitgenommen hast, was wäre das dort?
Ja, gute Frage. Also 2 wichtigste Erkenntnisse. Also an sich, ich fand es schon sehr, sehr erkenntnisreich. Du hast ja, Frauke, auch erwähnt, dass ich schon in verschiedenen Ländern auch unterwegs war. Und daher habe ich da schon wahrscheinlich relativ gutes Vergleich zwischen hier zum Beispiel Lateinamerika, USA, Deutschland, China, so. Und da würde ich sagen, so, was ich in China immer sehr beeindruckend fand, dass das Land einfach sehr hohe Dynamik hat. Das heißt, das kann man eigentlich auf verschiedenen Ebenen sehen, sei es jetzt neues Gebäude bauen oder neue Technologie aufbauen und vorantreiben, ist China oft sehr, sehr schnell. Mm. Und viel schneller auch als teilweise in Deutschland, würde ich schon behaupten. Und diese Tempo und die Geschwindigkeit, das war für mich schon sehr beeindruckend. Und das war auch etwas, wovon ich natürlich auch lernen konnte. Zweitens, was ich auch sagen würde, was mich eben sehr beeindruckt hat in China, dass, also ich war mal, ich hatte mal so die Fotos gesehen, wie Peking in den 90ern ausgesehen hat. Und da waren zum Beispiel noch kaum Autos auf den Straßen und ganz viele Fahrräder. Also es waren auch ziemlich schlechte Entwicklung des Lebensstandards, sagen wir mal so. Dann 2012 und 2013 war ich in Peking und habe dort eben gelebt. Und dort habe ich dann ein ganz anderes Bild beobachtet. Also das Bild, wo es eigentlich sogar von der Regierung her nicht mehr möglich ist, ein Auto ohne Genehmigung zu kaufen, weil es schon so viele gibt. Also diese rasante Entwicklung irgendwie zu beobachten und mitzuerleben, das war für mich schon sehr beeindruckend. Und ansonsten, was ich auch noch sagen würde, auch so bezogen auf unseren Bereich Maschinenbau, dass auch da China sehr große Fortschritte macht und einfach in vielen Bereichen auch eigene Marken entwickelt, die oft genauso oder zumindest ähnlich hohen Innovationsstandard bieten, wie auch in Deutschland. Und gut, das ist natürlich auch eine Gefahr für europäische oder auch deutsche Maschinenbauer.
Vielleicht nur ganz kurz, was hast du da genau gemacht in Peking? Was für einen Job hattest du da?
Ich war da als Beraterin tätig und zwar, ich habe dann verschiedene Unternehmen beraten, meistens zum Beispiel aus Europa oder anderen Ländern, wie sie Produktionsoutsourcing in China machen. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel Fabriken gesourced, sprich, ich habe dann verschiedene Fabriken besucht und dann dazu halt Berichte geschrieben, welche Fabrik am besten passt und bei diesem Prozess generell dann auch mit begleitet. Sprich von Sourcing bis hin zu Gestaltung dieser Outsourcing-Beziehung zwischen einem, sagen wir mal, europäischen Hersteller und einer chinesischen Fabrik.
Spannend.
Ja, jetzt kommen wir doch nach Deutschland wieder. Dann kommst du nach Deutschland zurück und kommst auf die Idee, ich mache was in Internet der Dinge und so ein bisschen Blockchain. Oder wie kam das zustande, dann, dass du ZK Systems gegründet hast und mitgegründet hast?
Genau, also es war schon ein Weg. Ich war erst in China eben, wie gesagt, und in China hatte ich dann eben diesen ersten Bezug zur Produktion, zu Produktionsprozessen. Ich habe dort eben verschiedene und viele Fabriken miterlebt. Und ich glaube, da hatte ich eben diesen ersten Gedanken. Es gibt noch sehr viel manuellen Aufwand und sicherlich kann man mit Software viel automatisieren. Und gerade wenn man dann mehr und mehr die Prozesse kennenlernt in der Fertigung und Produktion generell, dann hat man auch so die ersten Ideen. Jedoch, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann nicht sofort ZK Systems gegründet, sondern ich hatte einen kleinen Umweg sozusagen. Und zwar erst habe ich ein anderes Startup gegründet. Das war mein erstes Startup und es ging tatsächlich um die E-Bikes, die wir dann für die jüngere Zielgruppe in Deutschland angeboten haben. Da hatten wir auch die Exklusivrechte von Fiat-Konzern, sprich wir konnten diese E-Bikes unter Alfa Romeo und Fiat vertreiben. Das habe ich dann aber auch verkauft 2016, dieses Startup. Und dann mich mehr dem Thema Schnittstelle, sage ich mal so, Software und Produktion gewidmet. Das war so dann schon, dass ich meine ursprünglichen Ideen auch stärker ausgebaut habe. Und so sind wir auch auf die Idee mit ZK Systems gekommen, zusammen mit meinen Mitbegründerinnen.
Man sieht ja meistens immer ein Problem, wenn man eine Firma gründet. Man will irgendwie ein Problem lösen. Welches konkrete Problem habt ihr gesehen?
Ja, was wir gesehen haben, ich würde sagen, das waren so mehrere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel, was wir gesehen haben, die chinesischen Hersteller, und das wusste ich zum Beispiel auch sehr gut noch von meiner Zeit in China, werden auch besser und der Wettbewerb rund um die Maschine und ich sag mal so, Maschinenausstattung wird immer schwieriger. Und viele Maschinen gehen auch in die Richtung Commodity. Letztendlich ist es dann, ob das Hersteller X oder Y zumindest bezogen auf die Maschine selbst, ist nicht mehr entscheidend, sondern was viel entscheidender ist, wie ist der Service rund um die Maschine, wie ist die Zuverlässigkeit und so weiter. Hm. Das heißt, dieser Trend von Maschine wird zu einer Commodity und man braucht mehr Services, man braucht mehr als nur die Maschine. Das war so der Trend, den ich schon in China beobachtet habe und der immer deutlicher geworden ist. Und so haben wir uns eben überlegt, wie kann man dieses Problem lösen oder wie kann man Maschinenhersteller empowern sozusagen, zum Beispiel hier in Deutschland, mehr Wettbewerbsvorteil zu schaffen oder mehr Richtung Service sich zu bewegen. So sind wir eben auf die Idee gekommen, mit unserer Software den Maschinenherstellern es leicht zu machen, dass sie ihren Serviceanteil sowie digitale Services entwickeln können und dann nicht nur die Maschine verkaufen, sondern digitale Services rund um die Maschine mitverkaufen. Und das Ganze geht dann in die weitere Richtung, nämlich dass die Maschine komplett as a Service angeboten wird und dass die Maschine immer kleiner wird in diesem Gesamtpaket. Und irgendwann ist das eigentlich Servicepaket, das man verkauft und in dem Maschine nur ein Teil davon ist. So würde ich das beschreiben vom Gedankengang und wie wir das angegangen haben.
Jetzt hatten wir hatten schon einige Spezialisten, IoT-Spezialisten. Und bei allen hat sich immer meistens auch um die Frage gedreht, wie bekommen wir die Maschinen digital? Also die Maschinen, die da bewegt sich vieles, da tut sich dieses oder jenes, aber Sensoren war ja meistens Fehlanzeige oder so. Seid ihr in dem Bereich dann auch aktiv, dass ihr sagt, wir müssen erst mal gucken, dass diese oder jene Maschine überhaupt Daten liefert? Ist das dann auch euer Feld?
Nein, darauf fokussieren wir uns nicht, weil ja, du hast recht, die Maschinen, es sind nicht alle Maschinen, die digitalisiert sind und das ist immer noch ein großes Problem und auch IoT-Landschaft ist einfach sehr heterogen von den Schnittstellen her. Wir helfen die Maschinenbauer schon, eben die Maschine auch zu digitalisieren. Vor allem fokussieren wir uns aber darauf, dass wenn die Daten da sind, wenn die Maschine Konnektivität auch hat, dass man basierend darauf dann auch diese digitalen Services aufbaut. Ja, ich würde dazu, habe ich an sich folgende Sicht. Einerseits, es ist die Frage der Segmentierung auch. Es gibt Stand heute viel, viel mehr Maschinenbauer, die die Maschinen digitalisiert haben. Das ist eigentlich auch eher unsere Zielgruppe. Und gerade was eben die neuen Maschinen angeht. Ich würde das natürlich auch nicht schönreden wollen, weil es geht ja nicht nur darum, dass man die Maschine an sich so connected, sage ich mal so. Es gibt noch sehr viele Prozesse in der Fertigung oder im Servicebereich, die weitgehend manuell ablaufen, von Serviceberichten bis hin zu Checklisten in der Produktion. Hm. Das sind natürlich Prozesse, die man vielleicht sogar im ersten Schritt eher automatisieren soll, bevor man überhaupt die Maschine connectet. Und auch da zum Beispiel, auch wir schauen uns diese Prozesse an und machen uns Gedanken, ob wir auch für diese Bereiche dann neue Produkte auch mitentwickeln wollen in der mittelfristigen Zukunft sozusagen. Daher meine Antwort ist einfach darauf, es ist schon komplex. Es geht nicht nur darum, die Maschine zu digitalisieren, es geht auch darum, die Prozesse dahinter zu automatisieren und so irgendwo auch sich von der Zettelwirtschaft, sage ich mal so, wegzubewegen. Und für uns ist die Aufgabe da, die Maschinenhersteller auf diese Reise zu unterstützen, damit sie am Ende so zu diesem Endziel ankommen, wo sie die digitalen Services anbieten können und wo sie eben so ein Servicepaket rum um die Maschine verkaufen können.
Wenn du jetzt mal einschätzen müsstest, ihr seid jetzt noch ein Start-up, wo steht ihr?
Produkttechnisch?
Ja, also generell im Zyklus. Also seid ihr jetzt schon, habt ihr jetzt schon einen riesigen Kundenstamm oder habt ihr, glaube ich, noch nicht, ne? Also wie,
oder Projektbasis.
Genau, also seid ihr noch in der Erprobungsphase oder?
Genau, wir sind ein Startup, wir sind auch noch, wir sind auf jeden Fall noch sehr agil in unserer Entwicklung. Zu unserer Phase, wir haben ein funktionierendes Produkt. Mit diesem Produkt haben wir verschiedene Module. Mit diesen Modulen kann man oder kann ein Maschinenbauer für sich digitale Services zusammensetzen. So, das könnte zum Beispiel sein wie Monitoring oder zum Beispiel Effizienzberechnung, die der Maschinenbauer zum Beispiel dem Endkunden zur Verfügung stellen kann. Und darüber hinaus, unser Alleinstellungsmerkmal liegt ja darin, dass wir dem Maschinenbauer auch helfen, diese digitalen Services zu monetarisieren. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass diese digitalen Services überhaupt angeboten werden, sondern dass wir auch die Möglichkeit bieten, diese dann as a Service in Pay-Per-Use-Modellen oder auch in Subskription anzubieten, abzurechnen und dies eben automatisiert mit den ERP-Prozessen zu verheiraten. Genau, da stehen wir aktuell. Mhm. Natürlich schauen wir auch, wie können wir unser Produkt erweitern, wie können wir auch weitere Funktionalitäten anbieten. Das meinte ich so zum Beispiel kurz auch davor mit, viele Prozesse sind nicht automatisiert. Auch da machen wir uns Gedanken, macht es für uns Sinn, die Software vielleicht auch in die Richtung zu erweitern. Genau, da stehen wir. Wir haben auch mit verschiedenen Kunden unser Produkt eingesetzt und erprobt. Darunter zum Beispiel haben wir einerseits Mittelständler, mit denen wir zusammengearbeitet haben, andererseits auch größere Firmen wie zum Beispiel Siemens. Mhm. Und daher, ich würde schon sagen, dass wir ganz klar über Projekt...
Es läuft. Du möchtest sagen, es läuft.
Ja, oder vielleicht, vielleicht können wir doch noch ein Beispiel machen. Ich habe ein Beispiel auf eurer Homepage gelesen. So ein Projekt war das aber noch, glaube ich, Bosch Rexroth, ein Akkuschrauber. Ein Akkuschrauber kennt ja jeder in dieser Welt, zumindest der zu Hause was reparieren muss. Was kann ich mir da vorstellen, so ein Akkuschrauber, den zu digital abrechenbar zu machen? Könnte ich mir vorstellen, den Verleih an ein Unternehmen, was, sage ich mal, jetzt Reifen montieren muss und pro Umdrehung wird gemessen und dann wird abgerechnet, wie oft der benutzt wurde und sich gedreht hat, oder?
Mhm. Ja, genau. Also das hatten wir so für, das war tatsächlich ein Projekt, das war ein Showcase, den wir für Bosch Connected Experience gebaut haben. Und zwar 2019 haben wir das präsentiert und dann bei einem Hackathon auch eingesetzt. Da geht es darum, dass, richtig, dieser Akkuschrauber ist dann digitalisiert, hat auch die Konnektivität und sammelt Daten letztendlich. Jetzt ist die Frage, was kann man damit machen? Und eine Möglichkeit ist, diesen Akkuschrauber as a Service anzubieten. Der Vorteil für den Endkunden ist, dass der Endkunde zum Beispiel sich nicht mehr darum kümmern muss, zum Beispiel was für Akkuschrauber er zu beschaffen hat und so weiter. Das übernimmt alles der Hersteller. Weil der Hersteller in dem Fall, der Hersteller bietet die Möglichkeit, dass er all den Service rund um Akkuschrauber übernimmt und den Akkuschrauber auch als Service dann berechnet. Und da sehe ich genau, wie du sagst, Andreas, das ist da gibt es tatsächlich auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das abrechnet. Zum Beispiel kann man das pro Stunde einsetzen oder man kann pro Drehung zum Beispiel ansetzen. Da hatten wir auch verschiedene Möglichkeiten getestet und zur Verfügung gestellt. Und dann ergeben sich daraus auch weitere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch Asset-Tracking betreiben. Das heißt, man kann dann auch fälschungssicher speichern, wie dieser Akkuschrauber benutzt wurde. Und später in Haftungsfragen oder in Garantiefällen kann man diese Daten wiederum aufrufen und dann besser beurteilen, wie er zum Beispiel schuld war, dass ein Unfall stattgefunden hat oder ähnliches. Mhm. Genau.
Jetzt braucht man für ein Startup ja auch Geld. Also bis man mal vernünftig Geld verdient, braucht man erstmal Geld, am besten von Investoren. Und ihr habt jetzt gerade eine neue Finanzierung hinter euch oder kommt jetzt. Was kannst du uns dazu sagen? Um wie viel geht es ungefähr und wer vor allem ist bei euch eingestiegen?
Mhm. Ja, genau. Das ist für uns auf jeden Fall echt ein großer Meilenstein, den wir erreicht haben. Jetzt vor kurzem haben wir unsere Finanzierungsrunde offiziell gesammelt und freuen uns natürlich darüber, weil, wie gesagt, das ist für uns ein sehr wichtiger Meilenstein und mit diesem frischen Kapital wollen wir sowohl das Team vergrößern als auch die Software erweitern. Zum Betrag, es ist Millionenbetrag, die genaue Zahl würde ich nicht nennen, aber es ist ein guter Betrag für uns und unser Stadium, um jetzt weiter zu wachsen. Zu den Investoren, wir haben 4 VCs, die an Bord sind. Zum einen ist es FinLab aus Frankfurt, das sich vor allem auf Technologien wie Blockchain spezialisiert. Und in diesem Zusammenhang ist es auch so, dass FinLab die Expertise von EOS Blockchain mitbringt, wo wir eben auch integriert haben. Zweitens haben wir Brandenburg Capital, das auch sehr viel in verschiedene Industrie-Startups investiert hat, oder ich sag mal so IoT, Industrie 4.0-Startups. Da sehen wir auch eine sehr gute Expertise in die Richtung. Dann haben wir auch Enjoy Ventures, auch mit starker Expertise von Industrie 4.0 und starkem Netzwerk von Maschinenbauern. Und zuletzt haben wir Seed & Speed, ein Fonds von Maschmeyer, wo wir natürlich auch uns sehr freuen, dass sie mit ihrer allgemeinen Startup- und Sales-Expertise mit an Bord sind. Genau.
Wie seid ihr an Herrn Maschmeyer direkt rangegangen oder Höhle der Löwen wart ihr ja nicht? Also von daher muss ja der Weg ein anderer gewesen sein. Also wie seid ihr da rangekommen oder sind die auf euch zugekommen?
Ja, wir haben sie angeschrieben. Und zwar, wir dachten tatsächlich, wir haben schon einige andere Investoren, die eher so spezialisiert sind, zum Beispiel in der Technologie, die wir nutzen oder im Maschinenbaubereich. Und wir dachten, es wäre jetzt interessant oder auch so sehr gut für uns, so einen Investor wie Maschmal mit Seed & Speed ans Board zu bekommen, weil dann können wir unser Konsortium ergänzen durch allgemeines Investor-Netzwerk, durch auch natürlich Bekanntheitsgrad und allgemeine Sales-Expertise im B2B-Bereich. Ja, deswegen, wir haben uns überlegt, wer passt. Wir haben sie angeschrieben, sie fanden es interessant. Tatsächlich haben sie uns erst abgesagt, aber dann sind wir doch nochmal zueinander gekommen. Genau.
Ist das so der übliche Weg, dass man sich quasi seine Trauminvestoren sucht und die aktiv quasi anschreibt? Oder gibt es da auch so eine Plattform oder Ist das so ein Mischding, dass man mal vermittelt wird und wie läuft das normalerweise ab? Du hast ja jetzt schon ein paar Startups hinter dir.
Ich würde sagen, das ist ein Mischding, weil mal wird, natürlich habe ich auch ein Netzwerk im Startup-Ökosystem und unter Gründern fragt man sich natürlich auch immer, wer hat investiert, wer ist besonders gut und kann man dann Kontakt herstellen. Da kommt auf jeden Fall auch viel. Dann gibt es auch verschiedene Accelerator-Programme. Wir waren zum Beispiel bei SAP Foundry im Sommer 2019. Und über solche Accelerator-Programme bekommt man auch sehr oft vermittelt zu den Investoren. So haben wir zum Beispiel Brandenburg Capital kennengelernt, weil wir da Demo Day hatten bei SAP Foundry. Und wir waren eben eines der Startups, das präsentiert hat und so haben sie uns gesehen und dann später angeschrieben. Ansonsten ab und zu auch direkt kalt anschreiben, davor haben wir uns auch nicht gescheut und wenn wir gedacht haben, das ist ein passender Investor und wir da auch wussten, dass es dann passt von Synergien her, dann haben wir dann natürlich auch nicht ganz kalt angeschrieben, schon angepasst auf diese Synergien und so hat es auch oft funktioniert, dass man dann weitere Gespräche geführt hat.
Ganz kurz, hat Corona die Sache für euch schwieriger gemacht oder war das kein Problem?
Corona hat es für uns schwieriger gemacht, wie es für viele Startups der Fall ist. Klar, also alle waren sich so unsicher letztendlich, was wird jetzt passieren und soll man jetzt abwarten? Außerdem, wir hatten uns, also das war ja schon so gerade vor dem Abschluss der Finanzierungsrunde, wo Corona reingekommen ist, also März, April. Und das war auch noch die Phase, wo man überhaupt noch nicht einschätzen konnte, wie lange das dauert. Und dann gab es viele Leute, die gesagt haben, ja, Ende April ist alles back to normal. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir 10 Jahre Krise mindestens. Also,
Ja,
es
hoffentlich
war.
nicht.
Deswegen, klar, also alle waren verunsichert, aber es hat trotzdem geklappt, worüber wir uns natürlich sehr
Ja.
freuen.
Wir haben ja jetzt schon gehört, du warst schon in vielen Ländern. Würdest du sagen, Deutschland ist ein gutes Land zum Gründen? Also sind die Voraussetzungen hier gut oder denkst du dir manchmal, wäre ich mal doch lieber nach, keine Ahnung, China gegangen
Oder Israel,
oder wo auch immer?
wo auch immer.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir waren auch zum Beispiel in Berkeley Accelerator, auch 2019, kurz vor dem Programm bei SAP Foundry. Und da hatten wir direkten Kontakt zu Silicon Valley und haben da auch mit sehr vielen Leuten gesprochen. Wir haben auch sogar auch einen Advisor, den wir im Rahmen dieses Programms in unser Team aufgenommen haben und der eben in Silicon Valley sitzt. Daher, da merkt man natürlich, dass das Startup-Ökosystem anders tickt und ja, dynamischer ist, hat aber natürlich auch so die Nachteile. Ganz klar, wie man braucht deutlich mehr Kapital, um in Silicon Valley größer zu werden im Vergleich zu Deutschland. Und Tech-Talent gibt es in Deutschland, Europa generell auch mehr und zugänglicher. Um zusammenzufassen, ich würde sagen, es gibt immer Vor- und Nachteile. Wir sind im Bereich Maschinenbau unterwegs. Das heißt, Firmen sind eben unsere Zielgruppe. Und dafür ist eigentlich Deutschland wirklich ganz gut, weil natürlich gibt es Hersteller überall. Aber in Deutschland ist es schon besonders konzentriert. Und das ist perfekt, um hier eben das erste Produkt und die erste, sagen wir mal so, den anfänglichen Bekanntheitsgrad aufzubauen und dann später sich international aufzustellen. Insofern, bezogen auf unser Produkt, bezogen auf unsere Zielgruppe, sind wir schon im richtigen Land, finde ich. Und ansonsten kann man immer spekulieren, ob das in China schneller, besser gegangen wäre. Das kann man nicht so jetzt sagen.
Jetzt hat man viel so Namen wie Siemens und Bosch und wie sie alle heißen, aber habt ihr ab und zu auch zu tun mit kleineren, vielleicht mittelständischen Maschinenbauern? Und was hast du so für einen Eindruck? Sind die da aufgeschlossen eurem Thema gegenüber?
Ja, absolut, absolut. Also mit Mittelständlern arbeiten wir auch und sie sind dem Thema schon sehr aufgeschlossen und sind teilweise sogar auch schneller, weil sie natürlich auch weniger Prozesse haben. Hier und da haben sie vielleicht mehr Prozesse, die aber noch nicht automatisiert sind. Insofern, man hat einfach viele Baustellen auf einmal. Auch die Zuständigkeiten sind vielleicht nicht so klar voneinander abgekapselt wie in großen Unternehmen. Und insofern ist das manchmal da auch nicht so einfach pointiert, ein bestimmtes Thema anzugehen. Aber tendenziell, ich finde die sehr aufgeschlossen dem Thema. Natürlich gibt es auch sehr viele, die einfach sehr konservativ sind. Und was noch hinzukommt, die vielleicht selber aufgeschlossen sind, aber deren Kunden sehr konservativ sind. Insofern kann man damit Service auch nicht viel machen, wenn das die Kunden nicht wollen.
Ja, haben unsere Maschinenbauer verstanden, wie wichtig das ist, zu digitalisieren? Weil wenn man auch überlegt, dass China ja auch immer stärker dabei ist, selber Maschinenbauer zu sein, dass man nicht abgehängt wird und Made in Germany halt groß bleibt und wir halt dieses Rückgrat haben und die Welt unsere Maschinen will und nicht chinesische Maschinen.
Ich würde sagen, es kommt darauf an, gerade Mittelständische, du beziehst dich ja wahrscheinlich auf die mittelständische Hersteller. Es gibt eben verschiedene auch Mindsets innerhalb von verschiedenen Firmen ja auch. Und manche sind da, haben das auf jeden Fall erkannt, um zum Beispiel mit chinesischen Herstellern in Wettbewerb zu gehen, müssen sie viel mehr leisten als nur, in Anführungsstrichen, nur deutsche Ingenieurkunst, sondern auch viel weiterdenken und auch Richtung Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle, mehr Service. Und es gibt natürlich aber auch solche, die sehr lange sehr als sehr innovativ und als Hightech angesehen wurden und denen es schon sehr schwer zu erkennen ist, dass es vielleicht nicht ausreicht und dass sie auch mehr machen müssen und auch aus eigener Komfortzone rausgehen müssen. Das gibt es natürlich auch. Und dann gibt es auch viele, die gerade in der vor kurzem boomenden Wirtschaft sehr viel produziert haben und sich einfach nicht Zeit nehmen konnten von Ressourcen her, um sich überhaupt mit solchen Themen zu beschäftigen. Weil oft sind diese Digitalisierungsthemen nicht so relevant jetzt gleich heute, aber die werden sehr relevant morgen. Und man muss sich schon aber heute Zeit nehmen, um morgen mithalten zu können. Und das ist, glaube ich, generell ein Problem für viele, viele Unternehmen, weil vielen Unternehmen geht es eigentlich gut und auch vielen Maschinenbauern geht es gut. Wir wissen nicht, wie sich das mit der Krise entwickelt, also mit Corona entwickelt, ob jetzt zu einer größeren Krise kommt oder nicht. Aber bis vor kurzem hat man sehr, sehr viel produziert und man hat eigentlich sehr gute Geschäfte. Insofern, das sehe ich als die größte Gefahr.
Da kommen wir zu unserer letzten Frage, wenn du schon mal reingehört hast.
Ja, hast schon mal gut übergeleitet.
Genau, wir stellen ja mal die Fragen nach einer Schulnote für Deutschland, den deutschen Markt in deinem Fach, in deinem Gebiet, IoT vielleicht, abrechenbare Maschinenbausysteme. Also wie stehen wir da? Wie viel ist noch zu tun, also notenmäßig von 1 bis 6?
Da stehen wir noch ganz am Anfang. Da stehen wir bei vielleicht 4, würde ich mal sagen. Ja, es gibt welche, die schon da fortgeschritten sind, aber es gibt noch sehr viele, die noch sehr viele Hausaufgaben haben, von der Digitalisierung der Maschinen bis hin zur Entwicklung der Services, wo wir ja auch unterstützen, bis es überhaupt dazu kommt, dass sie sich konkret Gedanken über Geschäftsmodellstrategie machen können.
Ja.
Ja, spannend. Aber dann ist es ja gut, dass es euch gibt. Dann klappt das schon.
Bringt ihr uns vielleicht vorwärts.
Danke, Diana.
Danke, Diana.
Danke, Andreas. Danke, Frauke. Hat mich sehr gefreut. War spannend.